Angola. Angola bis 1974 im Krieg mit der portugiesischen Kolonialherren hat bis heute keine Ruhe gefunden. Dort findet ein grausamer und erbitterter Krieg statt. Die UNITA unter dem Führer Jonas Savimbi, nebenbei bemerkt ein ehemaliger enger Freund von Franz Josef Strauß, erkennt die 1992 stattgefundenen Wahlen, bei denen er unterlegen war, nicht an. Stattdessen führt der Krieg gegen die Regierungspartei, die ehemalig marxistisch orientierte MPLA. Zur Situation in Angola heute und zu Hintergründen des Krieges interviewten wir den Journalisten Dr. Manfred Bleskin, der einige Jahre in Angola gelebt hat.
Also der Krieg in Angola, der ist hier ja relativ unbeobachtet. Es wird davon gesprochen, dass es der schlimmste Krieg der Welt sei derzeit. Die UNO spricht davon, dass es täglich 1000 Tote gibt. Wie stellt sich denn jetzt die Situation dar im Moment? Stimmen diese Angaben und wie sieht die Situation jetzt aus in Angola?
Also man kann zunächst erstmal davon ausgehen, dass diese Angaben immer nur annähernd stimmen können, weil das angolanische Statistikwesen unter diesen Kriegsbedingungen natürlich nicht sehr ausgeprägt ist und entwickelt ist und funktioniert. Wenn man davon spricht, dass täglich 1000 Menschen sterben, dann kommt diese Zahl ungefähr dem nahe, was tatsächlich passiert. Sie müssen sich vorstellen, dass in Angola praktisch ununterbrochen seit 1961 Krieg herrscht. Das heißt, zunächst erstmal der Befreiungskrieg gegen die portugiesische Kolonialmacht bis 1974-75, dann anschließend ein Bürgerkrieg, der sich hinzog bis 1992 mit einer kurzen Unterbrechung einer Friedensphase, und dann der erneute Beginn des Kampfes von Seiten der UNITA im Oktober 1992, nachdem sie die ersten freien Wahlen verloren hatte. Das heißt also, das Land ist ununterbrochen im Kriegszustand über Jahrzehnte nun schon, und es sind de facto sämtliche Infrastrukturen in dem Lande zusammengebrochen. Es funktioniert heute faktisch nichts mehr. An manchen Stellen gibt es nicht mal mehr eine funktionierende Subsistenzwirtschaft. Die Bauern haben sich eh darauf eingestellt, dass man also kaum noch für den Markt produziert, aber selbst die Subsistenzwirtschaft funktioniert nicht mehr. Durch die Kämpfe, die jetzt seit Ende 1992 wieder aufgeflammt sind, sind insgesamt in Angola über 2 Millionen Menschen, und das können auch nur Schätzungen sein, diese Zahlen stammen von den Vereinten Nationen, aber es können auch nur Schätzungen sein, aufgrund der von mir genannten Gründe, im eigenen Land auf der Flucht, insbesondere also auf der Flucht vor den in den Kampfgebieten, vor den Kämpfen, auch vor der Gewalt der UNITA. Es wird immer davon gesprochen, dass die UNITA über die Hälfte bis zu 2/3 des Territoriums des Landes kontrolliert. Das stimmt natürlich insofern, als sie in der Lage ist, die bestimmte Gegenden zu kontrollieren, auch fest unter ihre Kontrolle hat. Dazu gehören insbesondere Gegenden im Südosten, in den nördlichen Lunda-Provinzen und im zentralen Hochland mit dem Hauptsitz Huambo. Aber dass natürlich zwischen in diesem Riesenland die Leute sich kaum mehr frei bewegen können, weil die UNITA destabilisiert, weil sie überfällt, weil Minen gelegt werden. Also dass die Leute, die UNITA nicht tatsächlich das ganze Land, das halbe Land kontrolliert, sondern die Lage destabilisiert. Das ist das eigentliche Problem. Und davor fliehen die Menschen in riesen Flüchtlingslager, unter anderem bei Luanda. Die Stadt ist insgesamt ausgelegt gewesen mal für 500.000 Menschen zur Kolonialzeit. Man spricht davon, auch nur Schätzungen wiederum, dass dort gegenwärtig an die 3 Millionen Menschen leben. Diese Menschen sind kaum noch zu versorgen.
Wer steckt denn jetzt hinter diesen Hauptparteien, also UNITA und MPLA?
Also man muss zunächst erstmal davon ausgehen, dass die MPLA eine ehemals marxistische Partei war, die sich nach 1990 schrittweise gewandelt hat hin zu einer sozialdemokratisch-reformsozialistischen Partei. Diese MPLA vertritt die Interessen vor allen Dingen der Volksgruppe der Kimbundu, also die in der Gegend um Luanda bis ins Land weit hinein siedeln. Sie vertreten die Interessen der dort lebenden Mulatten, einiger Weißer. Es ist eine sehr offene Bewegung, was also die ethnische Seite anbelangt, hat natürlich aber eine ethnische Komponente, wie auch die UNITA eine ethnische Komponente hat. Die UNITA rekrutiert ihre Anhängerschaft insbesondere aus der größten Volksgruppe des Landes, die ungefähr 37% der Bevölkerung ausmacht. Der Umbundu, also Savimbi selbst ist, der Chef der UNITA selbst ist Umbundu. Und diese Gruppierung kann man charakterisieren als eine, ja, ich möchte sagen, kleinbürgerliche Bewegung, die sich stützt vor allen Dingen auf die Bauern des zentralen Hochlandes. Es sind also hinter diesem Konflikt nicht nur ethnische Gründe, sondern es sind auch in gewissem Sinne soziale Unterschiede, die sich dort widerspiegeln, die dort ausgetragen werden mit bewaffneten Mitteln.
Wie ist denn die Ursache? Es stecken ja auch ökonomische Interessen hinter diesem Krieg. Angola ist ja sehr reich an Bodenschätzen. Gibt es da nicht Interessen und wie sehen die aus?
Angola ist natürlich potenziell eines der reichsten Länder Afrikas überhaupt. Angola hat Erdöl, Angola hat Gold, Diamanten, Uran, Eisenerze. Die Bedingungen für die Landwirtschaft sind ausgezeichnet in dem Land. Natürlich stecken dort hinter ökonomische Interessen. Es ist natürlich so, dass in der Zeit des Kalten Krieges sowohl der Osten als auch der Westen versuchten, jeweils auf ihre Weise ihre ökonomischen Interessen auch dadurch zu sichern, dass sie also jeweils eine der kriegführenden Seiten unterstützt haben. Das heißt also der Osten, in dem Fall die MPLA, die dem Osten ja auch ideologisch näher stand, und auf der anderen Seite die UNITA, die also von westlicher Seite aus unterstützt wird. Eigentlichen Ursachen, es geht natürlich auch um die strategische Kontrolle dieses Landes, dass Sie sich vorstellen müssen, aufgrund der Lage dort kann man von dort aus sowohl nach Zentralafrika hinein Einfluss ausüben. Man hat einen Großteil des Seeweges um Afrika herum. Also es ist eine strategische Auseinandersetzung gewesen. Jede der kriegführenden Seiten ist natürlich bemüht, heute die ökonomischen Ressourcen des Landes unter ihre Kontrolle zu bekommen. Wenn man jetzt ausgeht von dem, was der Westen heute macht, der Westen ist früher auch schon in Angola drin gewesen und westliche Unternehmen haben im Grunde genommen ihre wirtschaftlichen Interessen schon zu Zeiten des Kalten Krieges, also vor dem Zusammenbruch des Staatssozialismus, realisieren können. Sodass ich als eigentlichen Grund gar nicht mal die ökonomischen Interessen sehen würde, sondern diesen Machtkampf zwischen diesen beiden Gruppen, zwischen der MPLA und zwischen der UNITA. Die amerikanische Seite hat lange, bevor der Krieg wieder ausbrach in Angola, also 92, so Anfang 91 bereits gesagt, dass es also für sie gar nicht so sehr darauf ankäme, dass der eigentliche Verbündete aus Zeiten des Kalten Krieges, nämlich Savimbi, die Macht übernehme, weil er nämlich zum Autoritären neigt, weil er zum Diktatorischen neigt. Die MPLA, reformsozialistisch orientiert, mit einer gemischtrassigen Zusammensetzung, wäre viel liberaler und für die Durchsetzung der amerikanischen wirtschaftlichen und natürlich auch strategischen Interessen sehr viel besser. Das hat dann auch damit zu tun, dass die amerikanische Seite Ende 92, also seit Mitte 92, ihre Position gewandelt hat. Die USA haben heute die Republik Angola, wie die ehemalige Volksrepublik mittlerweile heißt, anerkannt und sie sind auch sogar zu einer gewissen militärischen Hilfe bereit. Die UNITA hat eine sehr, sehr starke Lobby in Washington traditionell schon gehabt. Man spricht heute davon, dass also es bereits gelungen wäre, auch in der Clinton-Administration bestimmte Positionen für die UNITA wieder zu schaffen. Sicherlich hat das damit zu tun, dass dieser Krieg weitergeht.
Ist die Bevölkerung da nicht kriegsmüde, wenn dieser Krieg jetzt schon so lange dauert und wirklich auf sehr grausame Art und Weise vorangeht. Wie könnte man sich vorstellen, auch dass dieser Krieg beendet werden kann?
Der Krieg kann im Grunde genommen nur auf politische Weise beendet werden. Eine militärische Entscheidung, weder zugunsten der Regierung, die mehrheitlich von der MPLA gestellt wird, noch zugunsten der UNITA ist nicht möglich. Das hat der Krieg über all die Jahre hindurch bewiesen. Deswegen war es ja auch vernünftig, dass im September 92 damals die Wahlen durchgeführt wurden. Mittlerweile heißt es sogar bei den derzeit laufenden Verhandlungen in Lusaka, in der sambischen Hauptstadt, von Seiten der UNITA, Wahlen können nicht alles sein. Also die UNITA hat schon ein gestörtes Verhältnis zu Wahlen, weswegen sie ja auch den bewaffneten Kampf wieder aufgenommen hat. Man wird also ausgehend von dem Wahlergebnis eine gerechte Lösung finden müssen, die in irgendeiner Form die UNITA an der Regierung beteiligt. Savimbi selbst schweben verschiedene Lösungsmodelle vor. Er möchte gerne einen Großteil der Ministerien in Luanda übernehmen. Baut er im Grunde genommen in den von seinen Truppen kontrollierten Gebieten bereits die Verwaltungsstrukturen aus. Also man spricht von einer Art Zweiteilung des Landes, wobei der Staat als einheitlicher Staat bestehen bleiben würde. Das ist zumindest das Ziel der UNITA. Darauf wird sich die Regierung in Luanda nicht einlassen, das Land zu spalten, sondern man wird nur einen gerechten Interessenausgleich herbeiführen können zwischen beiden Seiten. Es gibt auf beiden Seiten Halsstarrigkeit, das muss man dazu sagen. Das Problem besteht aber eigentlich, und da muss man vielleicht etwas tiefer in die afrikanische Problematik hineingehen, in der starken Rolle der Persönlichkeit von Savimbi. Sowohl von Vertretern der UNITA, die ich kenne, als auch von Seiten der MPLA, wird mir immer wieder gesagt, dass eine Lösung des Konflikts, solange Savimbi an der Spitze der UNITA steht, kaum denkbar ist. Man wird also eine Lösung finden müssen, die möglicherweise ohne Savimbi, in welcher Form er dann auch immer getrennt wird von seinen Führungsfunktionen, ob er ins Exil geht. Es gibt auch da in der angolanischen Regierung seit langem Pläne, ihn mit einem angolanischen Diplomatenpass bewaffnet und zwei Koffern von der Diamanten ins Ausland zu schicken, an den Genfer See in irgendein Exil. Nicht möglich sein, mit ihm eine Lösung zu finden.
Ihr hört eine Sendung des Tagesinfos vom Donnerstag, den 20. Januar 1994.